Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Die österreichische Hotelkette Jufa steigt aus dem Schweizer Geschäft aus. Nach nur 4 Jahren verlässt sie ihren einzigen Standort in der Schweiz, Zamonin. Wieso es nach so kurzer Zeit schon wieder fertig ist, das gibt es später. Wir fangen an mit dem Verkehrschaos zu Chur von gestern Abend, ausgelöst von der Polizei selber. Mein Name ist Dias Fritschi, schön sind ihr mit dabei. Viele Leute zu Chur haben gestern beim Heimfahren gehupet und geflucht, weil es einfach nicht vorwärts gegangen ist. Und wer den Grund gesehen hat für den Stau, ist vielleicht ein bisschen erschrocken. Beim Lichtsignal Kasernenstrasse ist ein Auto gestanden. In der Windschutzscheibe vorderseitig war ein Baumtremmel drin. Andere Fahrzeuge sind verkrautelt auf der Strasse gelegen und das Auto hat angefangen zu brennen. Die Polizei, die Feuerwehr und die Rega sind vor Ort gewesen. Am Schluss ist rausgekommen, die Stadtpolizei Chur hat eine Unfallübung gemacht. Ich habe heute Morgen Dominik Bechtold getroffen, der Abteilungsleiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei von der Stadtpolizei Chur. Ich wollte von ihm als erstes Mal wissen, was genau das Szenario war von gestern.
Unter der Leitung der Stadtpolizei Chur hat es eine grosse Übung mit dem Szenario, dass es einen schweren Verkehrsunfall gegeben hat, mit mehreren beteiligten Personen, die verletzt und auch eingeklemmt waren.
Es sind relativ schnell Bilder herumgegangen. Als erstes habe ich gedacht, boah, das ist eine Szene aus Final Destination 2. Wer tut das Szenario bestimmen und ist das überhaupt realistisch?
Bei so einer Übung gibt es immer eine Übungsleitung und die tut schlussendlich das Szenario entwerfen. Bei so einer Übung werden die Einsatzkräfte von verschiedenen Problemstellungen gestellt, die sie abarbeiten müssen. In diesem Fall ist es darum gegangen, dass wir verletzte Personen haben, die eingeklemmt sind. Das ist für uns ein absolut realistisches Szenario und bereitet natürlich die Einsatzkräfte auf den Ernsteinsatz vor, dass sie das dort trainieren können. Und schlussendlich geht es dort immer darum, dass nachher Leben gerettet werden können.
Bleiben wir gerade bei den Einsatzkräften. Wie viele Leute sind jetzt gestern im Einsatz an dieser Übung? Oder welche Organisationen? Es war ja nicht nur die Polizei.
Es waren ca. 100 Einsatzkräfte vor Ort. Das ist von der Feuerwehr und der Rettung Chur inklusive Träger und natürlich dann die Stadtpolizei. Plus haben wir noch Unterstützung von Figuranten vom Samariterverein gehabt.
Wenn jetzt so ein grosses Aufgebot ist für eine Übung, was ist denn eigentlich, wenn am anderen Ecken von Chur etwas passiert und man kommt nie mehr durch?
In der Planung war das natürlich ein Teil davon, wo man auch Einsatzkräfte auf Reserve hatte, dass man natürlich dann auch den Ernsteinsatz immer noch bewältigen kann.
Wie lange ist jetzt die Übung gegangen, vom ersten Signal bis zur Auflösung?
Die Übung war in 3 Phasen unterteilt. Mit der ersten Phase quasi mit dem Einrichten der Verkehrsumleitung, dann das Einrichten der Unfallstelle und nachher die eigentliche Bewältigung des Ereignisses. Das Ganze ist von 3:30 bis ungefähr 7:30 gegangen. Die eigentliche Einsatzübung ist ca. 2 Stunden gedauert.
Wie oft machen Sie so Übungen? Kommt das regelmäßig vor oder ist das jetzt wirklich etwas Außergewöhnliches gewesen?
Nein, so Übungen in diesem Ausmass machen wir maximal einmal im Jahr.
Kommen wir zum Ausmass. In Chur hat es riesige Verkehrsbehinderungen gegeben. Sind die Auswirkungen, hat man die auf dem Schirm gehabt oder hat man das bewusst sich aufgenommen?
Das Einrichten der Verkehrsumleitung zu Rush-Hour-Zeiten war Teil der Übung. Wir hatten damit gerechnet, dass es zu Verkehrsbehinderungen kommt. Aber auch die Übung hat jetzt natürlich gezeigt, dass es zu diesen Stosszeiten in Chur, oder man hat eine Fahrspur von einer Straße gesperrt und es ist schon sehr schnell zu einem Kollaps gekommen. Wir hatten auch Einsatzkräfte, die einfach erst verspätet auf die Unfallstelle gekommen sind. Und das sind natürlich auch wichtige Erkenntnisse von uns, die man in der zukünftigen Ereignisbewältigung muss mit einfliessen lassen und auch in der gesamten Verkehrsplanung. Oder?
Auf unseren Bildschirmen hat alles rot blinkt. Sind Sie selber auch überrumpelt worden von diesem Haufen Verkehr?
Wir haben gerechnet, dass es viel Verkehr gibt. Wir haben auch Massnahmen vorbereitet, um dem Rechnung zu tragen. Aber es war schon so, dass es ein sehr hohes Verkehrsaufkommen gegeben hat. Und wir bieten natürlich da auch die Bevölkerung um Verständnis. Und die Einsatzkräfte danken natürlich auch dafür, dass man da unter realitätsnähen Bedingungen hat können arbeiten.
Sind da recht schnell auch Fotos umgegangen von dem Unfall? Eben ein Baumtremmel, der in einem Auto innen ist, auf Fahrerseite. Haufen gemeint, das ist ein Ernstfall. Wieso hat man die Leute nicht vorgängig informiert?
Rettung natürlich da versucht, unter realitätsnähe Bedingungen zu arbeiten. Die Bevölkerung ist im Vornherein nicht informiert worden. Wir werden diesen Punkt aber sicher bei uns aufnehmen und bei zukünftigen Übungen mit einfließen lassen, dass das der Bevölkerung auch wirklich bewusst ist, dass es sich da nur um eine Übung handelt.
Kommen wir mal zu der internen Auswertung. Was hat gut funktioniert?
Die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen hat sehr gut funktioniert und das Ereignis hat schlussendlich auch vor Ort können bewältigt werden.
Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Was sind die Lehren aus dieser Übung?
Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass die ersten Absprachen zwischen den Organisationen sehr wichtig sind, vor allem wenn es um die Schadensplatzorganisation geht. Und wie man natürlich auch gemerkt hat, oder, die ganze Erkenntnis aus dem Verkehr heraus, das müssen wir in die zukünftige Planung mit einfließen lassen. Die ganze Übung wird jetzt durch die verschiedenen Organisationen intern aufgearbeitet und weitere Erkenntnisse wird man dann da zu einem späteren Zeitpunkt auch zusammentragen, dass man da die Learnings daraus ziehen kann.
Sagt der Dominik Bechtold von der Stadtpolizei Chur. So eine grosse Übung werde einmal pro Jahr gemacht. Wer die Bilder vom Einsatz will sehen, kann das heute Abend auf TV Südostschweiz. Ja, und wenn man das sieht, kann man am Ende wirklich nur froh sein, ist es eine Übung gewesen. In Savonin gibt es eine Veränderung. Die Hotelgruppe Jugend und Familie, kurz JUFA, gibt ihr erstes und einziges Schweizer Hotel auf. Die österreichische Hotelkette zieht sich nach 4 Jahren Betrieb zurück. Laut Cornelia Haas, Geschäftsführerin der JUFA Hotel Schweiz, hat der Betrieb nicht rentiert.
Es ist so, dass die wirtschaftlichen Erwartungen, die wir an den Standort gehabt haben, nicht so eingetreten sind, wie es eben hätte sein sollen. Man weiß ja, wir sind in einer sehr schwierigen Zeit gestartet, nämlich während der Corona-Pandemie. Und es war natürlich schon für uns eine spezielle Herausforderung. Und ja, am Ende ist es eigentlich eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen, zu sagen, wir können jetzt den Betrieb nicht noch länger unterstützen.
Das Hotel in Savonin war das erste Hotel der JUFA in der Schweiz. Die Gruppe hat damit in ein neues Land expandieren.
Wir haben ja schon sehr viele Ressourcen und auch unser Herzblut ein bisschen da reingesteckt in diesen Standort. Sind auch nach wie vor vom Standort überzeugt. Wir denken auch, dass unser Produkt der JUFA Hotels sehr gut passt für den Standort. Aber eben wahrscheinlich war es der falsche Zeitpunkt jetzt, um einfach einen Start in einem neuen Markt, in einem neuen Land zu machen.
Am Ende von dieser Sommersaison wird JUFA das Hotel verlassen. Wer es nachher übernimmt, ist noch nicht klar. Die Betreiber sind jetzt auf der Suche nach einer Nachfolge. Für die Region selber sei der Absprung der österreichischen Betreiber ein Verlust, sagt Luzi Thomann, Tourismusdirektor von Savonin.
Pächterwechsel kann es immer geben. Für uns ist jede Veränderung, wenn es ein guter Partner war, ist natürlich nicht das, was wir suchen.
Eigentlich hat die JUFA einen Mietvertrag für 25 Jahre bei den liechtensteinischen Investoren ITW abgeschlossen.
Ja, ist klar, wir sind natürlich als Tourismusdestination nicht involviert bei den Investoren oder bei den Betreibern. Und wir hätten schon erhofft, dass es länger geht. Von dem her ist es überraschend. Aber es ist in der heutigen, schnelllebigen Welt natürlich zu erwarten, dass wenn man einen Mietvertrag hat, dass der einmal gekündet wird.
Für Savonin ist es nicht das erste Mal, dass die Zukunft von einem grossen Hotel ungewiss ist. 2018 hat das Cube Hotel geschlossen. Grund war damals ein Rechtsstreit zwischen dem Hotelbesitzer und den Bergbahnen. Seitdem steht das Hotel leer. Der Luzi Thomann glaube ich aber nicht, dass es mit dem JUFA Hotel auch so enden könnte. Die Situation sei ganz eine andere. Bis vor kurzem sind rund 120 Bündner Orte im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder gewesen. Das Inventar wird regelmässig überprüft. In den letzten Monaten sind darum ein paar Orte rausgekommen und neue dazugekommen. Neu dabei ist zum Beispiel Siat bei Ilanz. Sarina von Weissenfloh hat sich vor Ort erklären lassen, wieso.
Wir stehen mitten im Dorf Siat auf dem Kirchenplatz. Es ist der Startpunkt der Führung mit dem Giusto Aurora. Er ist der stellvertretende Leiter vom Bundesinventar der schützenswerten Schweizer Ortsbilder, kurz ISOS. Und er ist verantwortlich für das Inventarisieren. Der Giusto Aurora erklärt uns heute, warum Siat neu ins Bundesinventar aufgenommen worden ist. Anfangs Dorf ist die Strasse und die Häuser locker auseinandergebaut.
Wir werden sehen, dass es in Siat eben noch ganz andere räumliche Situationen gibt. Enge Gassen, die wirklich steil drauf gehen, die sich ganz anders gestalten. Und diese Vielfalt, die macht eben einen grossen Teil der Qualitäten von Siat aus.
Und tatsächlich, je weiter wir das Dorf durchlaufen, desto enger wird es. Und die Herdstrasse ist weiter oben nur noch geheisst. So sind der neue und der alte Teil des Dorfes klar getrennt. Ein Pluspunkt bei der Beurteilung für das ISOS. Dazu kommt, Siat ist am Hang gebaut. Die Häuser haben zum Teil die Felswände und grosse Steine eingebettet, sich also die Natur zunutze gemacht. Asiater Spezialität sind darum die verschiedenen hohen Steinmauern, wo die Häuser draufstehen.
Das hat natürlich eben mit dem Felsuntergrund zu tun. Oder der, wo der Fels quasi als Fundament dient hat, dort hat man auch in der Regel auch nicht müssen so hohe Sockel machen, wo hingegen man hat müssen das Gefälle ausgleichen. Dort ist dann der Sockel viel höher, wie jetzt bei dem Haus von dem Herrn, wo wir jetzt vorne gesehen haben. Oder dort ist der Sockel riesig hoch, oder? Das ist auch so ein bisschen, ist an anderen Orten in der Surselva weniger, da gibt es weniger Unterschied.
Siat ist mit rund 150 Einwohnerinnen und Einwohnern eher klein. Allzu lang geht unser Rundgang darum nicht. Warum hat es trotz einem kleinen Dorf so grosse Holzhäuser?
Eine Eigenart oder eine Eigenheit von Siat sind die Doppelbauernhäuser, wo man doch einige hat da im Ort. Das sind zwei Familienhäuser, die unter dem First quasi geteilt sind. Sehen Sie, das ist immer bei den stattlichen Bauten.
Siat ist aber auch wegen der Lage ins Inventar aufgenommen worden. Das Dorf ist nämlich hoch oben auf der Sonnenseite vor Surselva, rund 1300 Meter über Meer in der Nähe von Ilanz. Bei der Beurteilung sind Geografen, Architekten, Historiker und Raumplaner involviert. Das ist grundsätzlich so. Die Dorfbesichtigung fängt einmal schon im Büro an.
Wir studieren natürlich die Literatur, die es zu dem Ort gibt, die es zu der Region gibt. Dann haben wir ja auch ein altes ISOS-Inventarblatt, das wir natürlich auch berücksichtigen. Und vor Ort, dann schauen wir uns den Ort natürlich wirklich ganz genau an. Also es gibt eine Begehung vom ganzen Ort, in der Regel zu Fuß natürlich. Und wir schauen, was hat sich verändert.
Grundsätzlich müssen drei Hauptkriterien erfüllt sein, um ins Bundesinventar aufgenommen werden. Eine gute Lage, räumliche und eine architekturhistorische Qualität. Die Bewertungskriterien werden nie angepasst.
Was natürlich angepasst wird, ist der Berücksichtigungszeitraum. Man hat immer einen Abstand von etwa 30 Jahren. Was jünger ist als 30 Jahre, dann geben wir kein Werturteil darüber ab, weil das ist einfach zu nahe.
Die Gemeinden dürfen sich zum Entscheid äußern. Im Fall von Siat hat der Giusto Aurora nichts von der Gemeinde gehört. Es seien nicht immer alle begeistert, zu meinem ISOS aufgenommen werden.
Was halt natürlich oft vorgeführt wird, ist, dass die Bevölkerung dann das Gefühl hat, sie kommen unter eine Käseglocke, weil wenn sie im ISOS sind, dürfen sie dann nichts mehr. Und das ist aber wirklich nicht so. Im Gegenteil, Orte müssen sich weiterentwickeln, weil nur ein Ort, der sich weiterentwickelt, der belebt ist, wo Menschen drin wohnen, nur der Ort überlebt.
Das ISOS schützt nicht, sondern dokumentiert, was schützenswert ist. Ort schützen müssen der Kanton und die Gemeinden.
Nebst Siat sind neu zum Beispiel auch Trun, Fideris und Mesoko im Inventar aufgenommen worden. Abgestiegen ist Sagoin. Das Dorf gehört nicht mehr zum Inventar. Warum das, hören wir morgen im Infokompakt. In St. Moritz dreht sich im Moment alles um die Freestyle-WM. Neben den Wettkämpfen gibt es aber auch kulturelle Highlights, sogenannte Side-Events. Einer davon ist die Fotoausstellung «This must be the place», wo verschiedene Fotografinnen und Fotografen ihre Werke beigesteuert haben. Der Noah Bühler hat einen von diesen Fotografen getroffen.
«This must be the place» oder auch «Da muss es sein». So heisst die Fotoausstellung übersetzt. In der Ausstellung haben verschiedene Freestyle-Pioniere ihre Werke zur Schau gestellt. Einer davon ist der Philipp Zuhan, selbstständiger Fotograf aus dem Engadin. Laut ihm ist die Ausstellung eine Zeitreise durch die Freestyle-Geschichte vom Engadin.
«This must be the place» ist reduziert aufs Engadin. Und das Engadin hat ja mit dem Reto Lamm und der Borders Valley Crew schon damals eine unglaubliche frühe Geschichte im Freestyle-Bereich.
Er sei schon im Herbst gefragt worden, ob er bei der Ausstellung dabei sein will und sei sofort überzeugt gewesen.
Ja, ich finde die Idee immer mega cool, wenn man verschiedene Fotografen zusammenkommen kann und kollektiv ausstellen darf und habe einem von Anfang an zugesagt.
Die Qual vor Wahl hat er beim Auslesen der Bilder nicht gehabt. Das hat nämlich der Kurator übernommen, also der, der das Ganze organisiert hat. Am Ende sind von Philipp Zuhn zwei Serien in der Ausstellung gelandet.
Die eine ist die, die wir für Samoritz Tourismus gemacht haben. Und das ist eine Freestyle-Serie. Und dort geht es ganz spezifisch um den Style von Skifahrern und Snowboardern. In dieser schnelllebigen Freestyle-Welt geht es ab und zu in den ganzen Rotationen, geht ab und zu der Style ein bisschen unter oder wird ein bisschen zweitrangig. Und in dieser Serie ist wirklich darum gegangen, dass man wieder das in den Vordergrund rückt.
Bei seinen Werken arbeite er meistens mit Athletinnen und Athleten zusammen, die er fotografiere. Und darum hat jedes von seinen Bildern eine eigene Geschichte. Eines davon, das es auch in die Ausstellung geschafft hat, hat aber einen speziellen Platz in seinem Herz.
Wir waren vor 5 oder 6 Jahren in einer Gletscherhöhle auf dem Morteratsch. Und wir sind in der Höhle draussen. Es ist ein Shot, den man von innen raus sieht. Man sieht die Silhouette vom Snowboarder, wie er eigentlich nur dort steht und die Texturen vom Eis. Es ist eigentlich ein sehr simples Bild. Sehr grafisch, sehr reduziert, sehr minimalistisch. Aber dadurch wahrscheinlich auch eine gewisse Stärke. Und ein Bild, das, glaube ich, bleibt.
Die ganze Ausstellung hat am 20. März in der Playground Garage in St. Moritz gestartet und ist 4 Tage gegangen. Mittlerweile ist sie also durch. Die Eröffnung bleibt ihm aber noch eine Weile im Kopf, so der Philipp Zuhn.
Ich hatte es als mega schönen Abend in Erinnerung. Es war die Opening Night und man hat Gesichter gesehen, die man von früher kennt oder auch von der nächsten Generation.
Alles in allem sagt der Abend durch das Band ein Zusammenkommen von der Freestyle-Gemeinschaft gewesen. Das hat der Abend für ihn so speziell gemacht.
Der Philipp Zuhn sagt, er fände es spannend, mit anderen Fotografinnen und Fotografen zusammenzuarbeiten und die verschiedenen Arbeitsweisen zu vergleichen. Seinen eigenen Stil beschreibt er als ehrlich und mit viel Liebe zum Bild. Und der nächste Beitrag, den fangen wir an mit Musik von den ganz Grossen. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Beatles, Tina Turner, Rammstein, ABBA, Adele, Nirvana und. Alle am gleichen Festival. Unmöglich, denken sich ein paar jetzt, ist es auch, weil ein Teil der Künstler und Künstlerinnen lebt ja gar nicht mehr. Aber ihre Musik bleibt für immer. So am Coverfestival Davos, das heute mit seiner 10. Ausgabe startet. Der Beitrag von Livio Biondini.
Angefangen hat das Coverfestival relativ klein. Die Organisatoren haben damals eine Coverband kennt, John Deva and the Rockets of Love. Und die sind seit 10 Jahren immer dabei gewesen in Davos, sagt Petra Ruinaccia, die für die Kommunikation vom Festival verantwortlich ist.
Und das ist heutzutage eigentlich auch die einzige Coverband, insofern, die wir hier haben. Das heisst, sie interpretieren alle grossen Rockgrössen von der Musikgeschichte, von Guns N' Roses bis zu Bon Jovi, bis zu Van Halen. Und sie performen das wirklich wie richtige Rockstar. Und das Coole ist, dass wir da wirklich auch eine Fan-Community in Davos aufgebaut haben. Also es gibt tatsächlich nach 10 Jahren ganz, ganz einen Haufen Fans, die T-Shirts gekauft haben über die Jahre. Wir haben ein Jahr einen Kostümwettbewerb gemacht und diese Band ist wirklich so ein Highlight, die eigentlich auch witzig ist, die haben wir am Anfang gehabt, wir haben sie heute noch.
Dann haben sie erste Tribute-Bands entdeckt. Das sind Bands, die sich auf einen bekannten Act spezialisiert haben und nur Songs von diesem Act spielen. So haben sie sich nach und nach mehr in die Welt der Tribute-Acts hineingefunden und finden jährlich immer genug, die in Davos auftreten wollen.
So ist das Cover-Festival vom Anfang bis zu heute wirklich mit einem riesigen Netzwerk an Bands und Kontakt gewachsen.
So fest gewachsen, dass es jetzt schon das 10. Mal durchgeführt wird und über 4 Tage verteilt stattfindet. Ein Jubiläum, das auch der Petra Ruinaccia viel bedeutet. Sie ist seit 9 Jahren schon mit dabei beim Festival.
Es erfüllt uns mit Stolz, weil wir haben vor allem am Anfang natürlich wirklich sehr stark zu kämpfen gehabt. Man hat uns das auch gar nicht zugetraut. Ja, so ein Coverfestival, ja, das verschwindet wieder. Und wir sind wirklich ein sehr starkes Team im Organisationskomitee mit vielen Ideen. Es hat uns natürlich auch Mut gekostet, um die zum Teil wirklich umzusetzen oder etwas Neues zu wagen oder auch mal Veränderungen wieder reinbringen. Das ist ja so ein Prozess.
Der Prozess ist nicht immer einfach und braucht viel Energie und auch Mut. Darum ist es besonders schön, dieses Jahr zu merken, man sei auf dem richtigen Weg die ganze Zeit. Speziell zum Jubiläum haben sie einerseits dieses Jahr ein Eröffnungskonzert im Kongresszentrum Davos mit der Band The Beatbox. Die entführen das Publikum auf eine Zeitreise durch die Beatles-Band-Geschichte.
Dann haben wir am Freitagabend am Bolgen ein bisschen lautere Geschichte als in anderen Jahren. Und zwar ist dort zuerst Nirvana. Und nachher haben wir die Band Stellzeit engagiert. Nach vielen Diskussionen intern haben wir uns entschieden, mal das machen wir. Trotzdem ist ja Tribute-Band in dem Sinn. Und wir wissen, dass auch da ein grosses Publikum kommen wird. Die spielen am Abend. Das heisst, es wird auch ganz eine spezielle Stimmung sein am Bolgen, wo auch das eine oder andere Fünkli sicher springen wird.
Stahlzeit ist eine Tribute-Band, die ausschliesslich Rammstein-Songs spielt. Darum hat es noch ein bisschen Diskussionen und hin und her gegeben, weil die deutsche Band auch schon für Schlagzeilen abseits von Musik gesorgt hat. Für die Petra Ruinaccia sei es aber eigentlich unmöglich, einzelne Highlights vom diesjährigen Programm rauszupicken.
Ich glaube, man muss als Gast tatsächlich das Programm in die Hand nehmen und dann ganz, ganz sauber abwägen, hey, wo gehe ich? Oh Mist, da kann ich nicht. Oh, ah. Man muss sich wirklich auch so wie entscheiden, weil dieses Jahr ist wirklich, wirklich, wie gesagt, die Qual der Wahl. Und ich denke, das ist auch unlässig für alle, weil ich glaube, wir treffen wirklich von jedem den Geschmack.
So die Kommunikationsverantwortliche vom Cover Festival Davos, wo heute Abend startet.
Starten tut es heute im Kongresszentrum mit der Tribute-Band zu den Beatles und später geht es dann in der Bolgenschanze mit Songs von den Red Hot Chili Peppers weiter. Das Festival, das geht bis und mit Sonntag. Zum Schluss kommen wir noch zu den Meldungen vom Tag, zusammengefasst vom Livio Biondini.
Die Schweizer Armee braucht während dem WEF am Davoser Bündenturnhalle als Sanitätshilfestelle. Die SP Davos will das in Zukunft nicht mehr und hat darum eine Petition lanciert. Dort drin heisst es, dass die Präsenz von bewaffneten Militär für Unsicherheit bei Eltern, Schülerinnen und Schülern führe. Wie sie das schweiz.ch schreibt, winkt die Gemeinde Davos da dabei ab. Der Standort sei perfekt für die Sanitätsstelle und sie hätten keine andere Lokalität gefunden, die die gleichen Kriterien erfülle. Stand jetzt haben die Petition von SP Davos rund 450 Personen unterschrieben. Im Februar ist im Stegenhaus und Giacometti-Schulhaus zu Chur ein Böller gezündet worden. Über 40 Schülerinnen und Schüler sind dabei betroffen gewesen. Ein paar haben sich am Gehör verletzt, andere haben leichte Brandverletzungen gehabt. Die meisten Kinder müssen ärztlich betreut werden. Wie Südostschweiz.ch schreibt, sind Täter, die es verursacht haben, jetzt vor die Schule geworfen worden. Mit dem Ausschluss sei es aber noch nicht erledigt. Es gibt ein Strafverfahren, wo die Stadt Chur als geschädigte Partei auftritt. Die Täterschaft muss aber den Schaden und den Aufwand zur Rechenschaft zogen werden, wie es weiter heisst. 111 Personen sind letztes Jahr schweizweit in den Bergen ums Leben gekommen. Das zeigt die Bergnotfallstatistik vom Schweizerischen Alpenclub SAC. Bei der Skitour hat es so viele tödliche Unfälle wie seit 5 Jahren nicht mehr gegeben. Beim Bergwandern dafür auf dem tiefsten Stand seit einem Jahrzehnt. 7% der tödlichen Unfälle sind in der Tessiner Alpen mit dem Misox gewesen, 8% in der Zentralschweiz inklusive der Glarner Alpen und 21% in der Bündner Alpen ohne das Misox.
Der Livio Biondini mit den Meldungen vom Tag. Und das war es mit dem Infokompakt. Diese Sendung findet ihr nachher überall, wo ihr Podcasts hört oder auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen gemütlichen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.